Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 230 unseres Podcasts. Diesmal nicht mit Karin Schmidt, sondern mit unserer Kollegin Barbara Box. Herzlich willkommen. Und heute ist Freitag, der 13. Juni 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk geht es um Finfluencer.
Mit dem Marktbeobachter Stefan von Heimann sprechen wir über die Branche und Corporate Influencer.
Und in den News der Woche äußern sich Jugendliche über ihre Wunschaltersvorsorge. Jungmakler sind von Versicherungen genervt, GetSafe gibt seine Lizenz zurück und die Deutschen fürchten, dass sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können.
Werbung. Die meisten Trends kommen und gehen. Wir bei Balois setzen auf das, was bleibt und was Menschen in ihrem Alltag wirklich weiterbringt. Ob beim Kochen mit Freunden und Freundinnen, beim Sonntagsausflug im Cabrio oder beim Entspannen im Designerstuhl. Sicherheit bedeutet für jeden etwas anderes. Genau das haben wir verstanden und mit smarten Lösungen für Versicherungen und Finanzen ein Konzept geschaffen, das weit über das klassische Versichern hinausgeht. Als Versicherungstrendsetter verbinden wir seit über 160 Jahren Substanz mit Innovation und schaffen Vertrauen durch echte Partnerschaft. Für Makler und Maklerinnen bedeutet das ein starkes Portfolio, Top-Bewertungen und Services, auf die man sich verlassen kann. Für Kundinnen und Kunden mehr Freiheit im Alltag und das gute Gefühl, sicher zu sein. Balois, Versicherungstrendsetter seit 1864.
Aus der Redaktion. Herzlich willkommen zum Schmolltalk. Wie wollen wir den heute eigentlich nennen, Barbara?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Mit meinem Nachnamen.
Vielleicht Boll-Talk oder so? Barbara und Scholle, dann wird es Boll-Talk. Also herzlich willkommen zum Boll-Talk. Was haben wir denn heute für ein Thema?
Ach, ein wunderschönes Thema, finde ich. Sehr spannend und auf jeden Fall sehr polarisierend.
Na dann los.
Finfluencer.
Folgst du Finfluencern?
Ein paar Finfluencern folge ich tatsächlich. Selina Daldi gehört dazu. Die hatte übrigens auf dieser Woche Geburtstag. Alles Gute.
Schöne Grüße, herzlichen Glückwunsch an Celine.
Ja, jawohl. Genau. Also die mag ich richtig gerne. Und auch andere kleinere Influencer, so Anke Pauli und so. Mhm. Die finde ich schon echt gut. Die machen einen guten Job, finde ich. Und du, folgst du auch Influencer?
Nein, ich folge keinem Influencer. Ich folge auch keinem Influencer. Wenn man den Till, der ist Gitarrenlehrer bei YouTube, dem folge ich so ein bisschen, da gucke ich immer mal rein. Liebe Grüße an Till, wenn du das hörst. Hörst du wahrscheinlich nicht, aber ist egal. aber wie kommen wir denn eigentlich auf Finfluencer? Wer hat denn da diese Woche was gebracht?
Ja, ich war bei einer Pressekonferenz des BVK dabei und die wollen jetzt bald wahrscheinlich, wenn es nicht anders geht, im äußersten Fall rechtliche Schritte gegen Finfluencer vornehmen. Und genau, was hältst du davon?
Erstmal sind wir ja sowieso krass am Grüßen, ne? Erstmal viele Grüße an Herrn Heinz vom BVK, dem Präsidenten. So, hoffentlich hört er das auch. Wie finde ich das? Ich weiß nicht, also ich bin ein bisschen geteilt. Also einerseits bin ich mal großer Freund von festen Regeln, die gibt es im Fußball, die gibt es auch so in der Versicherungsbranche und sowas alles. Also ich mag Regeln, gewisse Regeln. Andererseits hat ja Celine Dardolny auch ein wunderbares Plädoyer mal bei uns dann veröffentlicht, was mich auch zum Nachdenken gebracht hat. Aber lass uns erstmal unsere Hörer nochmal abholen. Die BaFin hat ja gesagt, Finfluencer sind keine Berater.
Nein.
Siehst du das auch so?
Ich sehe das auch so, ja. Weil die Finfluencer, die ich kenne oder die ich mir auch öfter mal angucke, die Accounts, da sind einfach keine, ja, die erklären allgemeine Dinge auf selbstverständliche Weise und die gehen jetzt oder sagen, wie sie investieren. Ich kenne eigentlich gar keine, die konkrete Anlagevorschläge machen. Also was ich schon mal hatte, ich bin ja auch bei Krypto investiert, dass ich manchmal Einladungen... ja, jetzt wird's
was
nämlich,
ist das?
Da habe ich halt schon Sachen erlebt, dass mich Leute jetzt ohne dass ich sie kannte, zu Single-Gruppen oder Telegram-Gruppen eingeladen haben. Und da gab es dann ganz wilde Vorschläge für Investments. Das ist natürlich, ja, das war für mich auch ein Schock, geil, weil ich dachte, wo haben die mir die Nummer her? Nicht so schön.
Von mir.
Ach so, ja, hätte ich mir denken können.
Ja, ja, ich muss mir auch was dazu verdienen.
Okay, ja, stimmt, ja.
Ja.
Schade. Ja, hätte ich das mal gewusst. Ja, jedenfalls, das sind halt so Sachen, das lösche ich halt sofort, da melde ich das als Spam und gehe aus der Gruppe raus. Deshalb, für mich ist es so, diese Unterscheidung zwischen seriös und unseriös ist für mich irgendwie auf den ersten Blick so klar, dass ich sehe gar nicht so diese, ich sehe nicht, dass die wirklich beraten, weil die beraten mich ja nicht speziell als Person, sondern die beraten ja einfach, die sagen, wie sie investieren und erklären so allgemeine Dinge. Auf teilweise eine sehr gute Art, finde ich. Sehr verständlich auch. Aber für mich stellt sich gar nicht so die Frage, was ist seriös, unseriös, weil ich das irgendwie, aber auch dadurch, dass ich mich mit Finanzen ganz gut auskenne, ganz gut unterscheiden kann.
Das ist übrigens der Unterschied, den auch die Aufsicht macht, ne? Die sagen eben auch, ja, die beraten ja gar nicht, weil sie sich nicht direkt mit jemandem unterhalten und dem einen Rat geben, sondern die posaunen das einfach aus. Und das ist der große Unterschied, den sie machen bei der BaFin. Und der BVK findet das jetzt nicht ganz so prickelnd. Aber Celine Nadolny hatte ja in ihrem Beitrag eben auch noch was, das mangelnde Finanzwissen eben angeprangert. Mhm. Also ich sag, und das ist auch mal so meine Einstellung. Es gibt Leute, die bescheißen, aber es gibt eben auch immer Leute, die beschissen werden oder sich bescheißen lassen. Mhm. Und das ist immer die große Frage. Wo setzt man da an und wo hört man auf? Schwierig.
Ja, also ich habe da auch drüber nachgedacht und wir hatten ja die Woche auch eine News von der Metallrente, von der PK. Und die sind hier zum Schluss gekommen, das ist hier so eine ganz groß angelegte Jugendstudie über ganz viele Jahre schon, und die sind ja zu dem Schluss gekommen, dass Jugendliche sich richtig schlecht mit Altersvorsorge auskennen, aber Infos dazu wollen, unter anderem in der Schule. Und ich dachte mir, diese Finfluencer bei TikTok, Instagram, gut, TikTok kann ich nicht beurteilen, da bin ich nicht, aber gerade bei Instagram auch, die sprechen halt viel eher die Sprache dieser Jugendlichen. So, die sind da halt in den sozialen Medien. Und wenn man die wirklich dazu bringen könnte, in die Schulen zu gehen, ich glaube, die hätten einen ganz anderen Hebel, das den Jugendlichen zu erklären und deren Fragen zu beantworten und generell was für die Finanzbildung zu tun. Ich glaube ja auch schon, dass einige Verbände mit denen zusammenarbeiten, mit manchen Finfluencer. Ja, ich glaube, da würden beide Seiten von profitieren, weil Finfluencer hätten dann auch, oder die das machen, hätten dann einfach auch schon mal nochmal einen größeren, einfach eine größere Seriosität, weil sie dann mit etablierten Verbänden zusammenarbeiten. Die Verbände könnten halt was für die Finanzbildung tun. Und ich glaube, je besser die Leute informiert sind, desto eher können sie halt auch unterscheiden, ob das jetzt irgendwas total Unseriöses ist und so Betrugsmaschen.
Oder Müll.
Ja, oder Pump- und Dump-Schemes, sowas alles, können die halt viel schneller erkennen, wenn sie halt so ein paar Grundbegriffe kennen. Und man generell schadet es halt auch nicht, für die Altersvorsorge sich auszukennen. Und in dieser Studie kam ja auch raus, dass die Jugendlichen schon dazu bereit sind, aber nicht so genau wissen, wie sie es machen sollen und wissen, wie sie das auffüllen wollen.
Die große Frage ist auch, welche rechtliche Handhabe hast du, wenn jemand im Internet Müll erzählt? Du hast, es wird eine Menge Müll erzählt. Nehmen wir nur eine Rede von Donald Trump oder irgend sowas. Hast du da eine rechtliche Handhabe dagegen, dass jemand Mist erzählt? Schwierig in meinen Augen. Schwierig. Es wird eine Menge Müll erzählt. Bei YouTube, wenn man sich das dann anguckt, du hast dann irgendwelche Verschwörungstheoretiker oder so, kriegst du die irgendwie rechtlich dran? Das ist die nächste Frage. No.
Ja, also was ich auch einfach gut finden würde, wäre vielleicht einfach so ein Siegel oder einfach so eine bestimmte Zertifizierung oder so, dass man einfach, dass die Leute einfach, ich meine, das ist natürlich sehr deutsch wieder gedacht, aber
ein Siegel.
Ja, genau, aber ich glaube, so ein Qualitäts, einfach, dass man auf den ersten Blick erkennen kann, hat die Person denn die nötigen Qualifikationen, um mir jetzt irgendwelche guten Ratschläge zu geben, oder?
Staatlich geprüfter Finfluencer. Das ist der neue Titel. Den haben wir jetzt erfunden.
Ja, ich meine, das ist vielleicht wirklich sehr deutsch und vielleicht auch ein bisschen spießig, aber.
Nee, ich finde das eine ganz hübsche Idee. Du hast ja auch die Trusted Shops. Also finde ich ganz, ganz okay.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein Weg, um die Leute auch ein bisschen davor zu schützen, da jetzt irgendwie ihr Geld zu versenken in irgendwelchen komischen Betrugsmaschen und so. Und
ja,
das würde einfach, glaube ich, auch dem ganzen, der ganzen Börse, dem ganzen Image gut tun. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, aber
dann fordern wir das jetzt mal.
Ja, jetzt nur so irgendwie in die Tüte gesprochen. Ja.
Okay, dann starten wir morgen gleich eine Petition und fordern das jetzt mal. Und dann geht jetzt die Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den Radiogeräten. Wie finden Sie die Idee? Staatlich geprüfter Finfluencer oder sollte man die generell regulieren? Ist der BVK auf dem richtigen Weg oder ist es einfach etwas, wogegen man wenig tun kann? Wir freuen uns auf Meinungen und die E-Mail-Adresse lautet redaktion@pfefferminzia.de. Wir freuen uns über Zuschriften.
Im Gespräch.
Stefan von Heimann hat sich irgendwann den Titel Marktbeobachter erarbeitet, denn er schaut tatsächlich auf den Versicherungsmarkt und bloggt regelmäßig darüber. Ich spreche also gleich mal mit ihm über diese so bemerkenswerte Position und zusätzlich über ein Thema, das er mitgebracht hat. Es geht nämlich um Corporate Influencer. Lauschen Sie mal los. Hallo Stefan, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Hallo, grüß dich Andreas. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, wieso warst du denn eigentlich noch nie bei uns im Podcast?
Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht, weil ich zu unbedeutend bin. Ich habe keine Ahnung.
Wir hätten ja auch mal fragen können, stimmt schon. Du bloggst über die Versicherungsbranche, du hackst aber auch ganz gerne mal drauf rum. Magst du eigentlich die Branche oder magst du sie nicht?
Ja, natürlich mag ich die Branche. Ich bin ja Teil der Branche. Das darf man ja nicht vergessen.
Dann hack nicht so drauf rum.
Naja, pass mal auf. Es ist doch so. Ich halte tatsächlich die Versicherungsbranche für extrem wichtig. Also gesellschaftlich, wirtschaftlich, aber auch für die Menschen individuell in ihrer jeweiligen Situation. Und gerade deshalb möchte ich mich dann das ein oder andere Mal auch kritisch damit auseinandersetzen. Ich finde, das ist notwendig, denn letztendlich bringt es ja nichts, irgendwelche strukturellen Probleme, Kommunikationsdefizite oder so zu beschönigen. Das wäre dann einfach eine Steilvorlage für andere Medien, vielleicht auch für den Verbraucherschutz oder die Kunden selber, eben selbst Themen an die Rampe zu stellen, die wir vielleicht vorher abgreifen könnten. So sehe ich das. Und vorher auch mal so ein bisschen in einer Selbstreflexion, einer gesunden, manche Sachen einordnen und auch für uns selber vielleicht mal feststellen, das eine oder andere muss vielleicht heutzutage auch nicht mehr unbedingt sein. Da sind wir vielleicht auch drüber weg.
Du bloggst ja sehr viel über Versicherungen. Du hast deinen eigenen Blog, den verlinken wir auch in den Shownotes. Warum schreibst du denn so viel über Versicherungen, über die Branche?
Ja, das hat sich ganz merkwürdig irgendwie ergeben. Also zunächst mal war ich dann immer mal bei einigen Branchenmagazinen angefragt, ob ich da nicht mal einen Gastbeitrag schreiben möchte oder so. Mhm. Erst dachte ich, naja, wozu soll das denn wohl gut sein? Ne? Wer will denn hören, was ich zu sagen habe? Wahrscheinlich keiner. Und da wurde es aber immer mal mehr und dann habe ich mich selbst einfach dafür interessiert und auch fürs Schreiben tatsächlich und auch habe gemerkt, dass viele Sachen, die in den einschlägigen Online-Medien ja vertreten sind, entweder auf Initiative oder oft auf Initiative der Versicherer zurückgehen oder von Vertrieben oder halt eben aus irgendwelchen Missständen, die sich da wie auch immer ergeben. Und ich habe ja noch viel mehr Themen, habe ich mir gedacht, und möchte das auch mal aus meiner Sicht einfach beleuchten. Einfach von jemandem geschrieben, der einfach in der Branche arbeitet.
Du wirst auch gerne mal als Marktbeobachter bezeichnet, ne? Ist dir bekannt, ne?
Ja, ne, gut. Das Kind muss ja mal einen Namen haben. Stimmt. Und die Leute stehen auf Schubladen. Das ist so, da können wir jetzt drüber meckern oder nicht, aber die Leute wollen wissen, wo gehört der rein oder so. Und wenn einem dann gar nichts mehr einfällt, dann heißt es halt, Experte für alles oder Marktbeobachter oder so.
Ja.
Journalist möchte ich mich nicht nennen, auf gar keinen Fall. Ich mache das freizeitmäßig, ich verdiene damit kein Geld. Das liegt mir fern, das wäre auch für mich eine Überhöhung aus meiner Sicht, das möchte ich nicht. Und so muss aber trotzdem immer mal dem jeweiligen, der es liest, ja gesagt werden, was macht denn dieser Typ? Warum lese ich jetzt gerade von dem oder so? Und dann kommen halt so Wort, Schöpfung wie Marktbeobachter oder so.
Ich habe das ja auch schon benutzt und dann habe ich so gedacht, ach, das war schön einfach. Ich schreibe einfach Marktbeobachter. Ist schon gut, ne?
Ja, gut. Ja. Warum auch nicht? Es hat ja auch was davon, ne?
Mhm. Du hattest jetzt ein paar Themen mir auch mal gezeigt, über die du in letzter Zeit was geschrieben hattest und ich fand eigentlich den Begriff Corporate Influencer oder das Thema fand ich sehr, sehr lustig. A, warum hast du darüber geschrieben und B, was macht denn eigentlich ein Corporate Influencer?
Also Corporate Influencer, das sind zunächst mal, das ist wichtig an der Stelle, das sind Mitarbeiter von Unternehmen. Mhm. Und die sprechen also in sozialen Medien über ihren Job und über ihr Unternehmen und über diverse Branchenthemen. Und dabei darf man eben nicht vergessen, dass sie das aus ihrer persönlichen Perspektive meistens machen. Sie geben auch Einblicke in ihren Arbeitsalltag und machen die Marke, also das Unternehmen, für das sie arbeiten, halt dann auch menschlicher und nahbarer für den Endverbraucher oder vielleicht auch für den Makler. Und dabei ist das wichtig, das habe ich anfangs auch nicht immer so ganz kapiert, dass es welche gibt, die im Prinzip auf Geheiß ihres jeweiligen Unternehmens halt tätig werden. Und es gibt auch welche, die völlig aus eigener Initiative darüber berichten. Meistens sind das Maklerbetreuer, Vertriebsleiter oder dergleichen, die halt versuchen, ihrer Marke ein positives Image natürlich auch mitzugeben, aber auch über diverse aktuelle Branchenthemen oder ihre spezifischen Themen, für die sie nun gerade zuständig sind, zu bearbeiten, den Leuten zu erklären, was da jetzt so gerade los ist, je nachdem.
Warum machen die denn das? Sind die so von ihrer eigenen Firma überzeugt? Ist ja selten auf dem Arbeitsmarkt, oder?
Also ich denke, nein, finde ich gar nicht. Also ich glaube, dass das eher nicht selten ist. Man kriegt bloß vielleicht auch nicht so oft die Gelegenheit dazu. Und die Leute haben nun mal die Gelegenheit oder haben sich auch selbst in die vielleicht in die Position gebracht, diese Gelegenheit nutzen zu können. Und im Prinzip machen sie ja nichts anderes als zum Beispiel bei einer Maklermesse an irgendwelchen Versichererständen. Dort wird ja dasselbe im Prinzip irgendwo gemacht. Bloß auf Social Media hast du natürlich noch ganz andere Möglichkeiten und kannst vielleicht auch mal ganz allgemeine Themen bespielen, die jetzt vielleicht auf so einer Fachmesse dann eben nicht so wichtig wären. Und ich denke mal, die sind schon einerseits sicherlich stolz auf ihre Arbeit. Sie haben auch ein gewisses Wissen. Und Kommunikation ist ja heute nicht immer Chefsache. Gott sei Dank vielleicht auch. Hat sich geändert. Und uns hilft natürlich auch beim Netzwerken. Ne? Sichtbarkeit in sozialen Medien ist ja Kapital heutzutage. Das ist wichtig. Mhm. Es hilft auch beim Recruiting. Wenn ich zum Beispiel neue Mitarbeiter suche, dann ist es sehr viel leichter zu sagen, ach guck, der arbeitet doch auch da und von dem habe ich schon öfter mal was gelesen. Vielleicht kann ich den ja mal was fragen oder so, als wenn ich immer so diese klassischen Wege bei einer Bewerbung gehen muss. Und das sind so Themen, wo ich sage, die Corporate Influencer werden ja auch sehr oft als Experten wahrgenommen, die sie ja in den Bereichen auch sind. Mhm. Und das, aber was der genaue Antrieb ist, das kann dir wahrscheinlich nur jeder selber.
Müssen wir mal fragen.
Müsste man mal fragen.
Mal fragen. Das ist dann das nächste Podcast-Interview. Ich entnehme aber deinem Zungenschlag so ein bisschen, dass du das ganz gut findest, was die da machen, oder?
Ich finde das grundsätzlich mal nicht schlecht. Ne? Also es ist, glaube ich, für die Branche sehr wichtig, nach außen zu treten und auch nicht und sich auch menschlich zu zeigen, denn wir sind ja alle Menschen, die einem Beruf nachgehen, der auch wichtig ist. Und das kann dem Image nur gut tun. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es hängt natürlich manchmal auch von den Inhalten ab, die publiziert werden und an welche Zielgruppe die sich richten. Natürlich, wenn ich Publikationen mache, die sich an den Endkunden richten, dann kann ich die natürlich wesentlich schlanker halten, während ich der Meinung bin, wenn ich jetzt Content habe, der natürlich auch Versicherungsmakler zum Beispiel ansprechen soll, dann darf es natürlich in der Fachlichkeit auch mal ein bisschen tiefer gehen.
Das muss man da ein bisschen schauen, ne, für wen das alles. Aber können solche Leute, um das auf eine größere Ebene mal zu heben, wir haben ja immer den sprichwörtlichen schlechten Ruf der Versicherungsbranche und so. Können solche Leute das tatsächlich da was bewirken, das verbessern?
Doch, das glaube ich schon, dass sie das können. Wer soll es sonst machen?
Wir. Oder du.
Du hättest jetzt sagen müssen, der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft. Das wäre die richtige Antwort
gewesen. Ich hab meinen Text vergessen. Mensch.
Aber genau. Auch da sind wir in der Vergangenheit auch manchmal enttäuscht worden. Also nee, ganz ehrlich, ja, natürlich ist das wichtig und ich glaube, sie können was verändern. Wenn es gute Inhalte sind, wenn es ehrliche Kommunikation ist, wenn es authentisch ist. Es bringt nichts, irgendetwas zu schreiben, was ich irgendwo abgeschrieben habe oder was ich von ChatGPT habe generieren lassen oder was in einer Mischung aus beidem ist. Naja, nutzen kann man es ja. Da bin ich der Letzte, der sagt, du kannst es nicht nutzen. Es sollte bloß der eigene Content sein. Das ist ja was Verschiedenes. Hm. Also wenn das in eine Form bringen lässt oder dich inspirieren lässt von so einem KI, okay, why not? Aber es sollte halt nicht der ganze Inhalt sein. Ja, das wäre dann schon blöd. Aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ich hoffe, dass auch Corporate Influencer die Möglichkeit haben, das Image der Branche zu heben. Wie kommst du eigentlich darauf, dass das schlecht wäre?
Was denn, das Image der Branche zu heben?
Ja, das hast du ja irgendwie so.
Achso, das Mund Image gelegt. Der Branche. Ja, genau. Das habe ich dir das in den Mund gelegt. Es gibt auch immer wieder diese Umfragen und wir kriegen ja auch immer diese Berufsbilder. Welches Berufsbild hat das höchste Ansehen. Ich glaube, Feuerwehr ist vorne, Ärzte sind vorne und ganz hinten. Also wir sind hier sind hinten Journalisten und eben auch Versicherungsmenschen.
Ja, das ist also, naja, Journalisten, weil sie als heimtückisch empfunden werden, ne, weißt du ja.
Das stimmt ja auch. Also wir sind auch sehr gemein.
Mal sehen, was du zusammenschneidest.
Ich schneide das alles neu zusammen.
Ja. Genau. Ja, und die Branche, ja, da gab es halt viele Sachen, aber auch Missverständnisse und so. Ich meine, wenn der Kunde weiß, was er für ein Produkt abgeschlossen hat, dann wäre das schon mal die halbe Miete. Mhm. Manchmal weiß nicht mal der Makler, was in dem Produkt drinsteckt. Das ist dann doof. Aber ich will die
das
Makler da...
Das ist nicht
da,
gut, ja.
Na, das wär nicht so gut. Kommt vor. Aber ich will die Makler ausdrücklich da auch in Schutz nehmen, weil wir haben ja, weiß nicht, hast du diesen letzten Bericht der Versicherungsombudsfrau verfolgt?
Ja.
Da waren die Makler nicht das Problem. Da waren also wirklich, wenn da jemand für schlechtes Image gesorgt hat, dann waren das andere Akteure. Mhm. Ja, aber gut. Warum das Image so ist, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe 2002 meine Ausbildung bei der Ergo gemacht, nachdem ich 8 Jahre bei der Marine war und bin ganz neu in diese Branche damals gekommen. Und nach einem halben Jahr war uns beiden Azubis, die wir da in der Filialdirektion waren, schon klar, irgendwas stimmt hier nicht. Aber
war also so inzwischen rausgekriegt.
Nee. Aber ich denke mal, unterm Strich ist es nicht gerechtfertigt, das schlechte Branchenimage. Absolut.
Da sind wir uns auch schon wieder einig. Bei Corporate Influence, jetzt haben wir uns da so ein bisschen, das wollte ich ja auch als Thema, was sind denn so Sachen, die man nicht tun sollte als Corporate Influencer? Was ist so richtig albern?
Ja, ich will keine konkreten Beispiele nennen, aber wenn du nun allgemeine Wahrheiten als irgendwelche Neuerungen verkaufst, das finde ich dann schon relativ albern. Also wenn du zum Beispiel so Grundlagen vermittelst, die eigentlich jedem klar sind, wo ich sogar meinen Nachbarn über den Zaun fragen kann, wie sieht denn das aus? Und der weiß im Prinzip Bescheid. Und dann brauche ich da keine 2 Seiten drüber verfassen. Das ist dann, da wäre ein bisschen mehr Fachlichkeit manchmal ganz gut, glaube ich. Selbst wenn es sich an Kunden richtet, muss es nicht immer so ganz locker, flockig und in Bubbeln daherkommen, sondern vielleicht ist es auch, dass ich, also ich denke dann immer, dass der Respekt an das Gegenüber, nicht immer so rangehen, als wenn der jetzt 4. Klasse und irgendwie 9 Jahre alt ist. Das finde ich dann immer ein bisschen komisch.
Ja. Kurzer Ausblick. Welche Themen liegen bei dir auf dem Tisch? Womit beschäftigst du dich gerade?
Also gerade im Moment konkret eigentlich mit gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mir
ach nee.
Naja, doch. Das darf man ja auch mal sagen, weil wir hatten jetzt das...
Ich darf das nicht sagen.
Ja, doch. Naja, ich darf das ja sagen, weil ich mache das ja wirklich freizeitmäßig. Das ist ja das, was ich auch nochmal sagen muss. Also bitte seht es mir nach. wenn mal das eine oder andere euch nicht gefällt oder ihr sagt, naja, komm, das hat er jetzt aber doch nicht so ganz gut rübergebracht. Ich bin nun mal erstmal kein Profi und zweitens verdiene ich mein Geld woanders. Das heißt, ich mache es freizeitmäßig und jetzt nach dem Pfingstwochenende muss ich erstmal wieder gucken, von was für Themen ich mich so inspirieren lasse. Ich bin ja nicht verpflichtet, 3 oder 4 oder 5 Artikel, Posts oder wie du das auch immer nennen willst, am Tag rauszuschicken. So und deswegen muss ich mich da erstmal wieder mal gucken, was die Katze und so vor die Tür liegt, wie man immer so sagt. Ne?
Genau. Und dann gucken wir mal. Und das nehme ich als Abschlusswort. Wir schauen mal, was die Katze uns vor die Tür legt. Und ich danke dir, lieber Stefan, und beobachte weiter den Markt schön für uns.
Vielen Dank, Andreas. Hat mich gefreut.
Die News der Woche.
Jugendliche haben klare Vorstellungen davon, wie ihre ideale Altersvorsorge aussehen soll. 96% wünschen sich lebenslange Renten, 95% legen besonderen Wert auf Sicherheit und 92% erwarten eine gute Rendite.
Zu diesen Ergebnissen gelangt die Studie Jugendvorsorge Finanzen des Versorgungswerks der Tarifvertragsparteien in der Metall- und Elektroindustrie, kurz auch Metallrente, gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Verian. Die Tester befragten 2500 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 17 und 27 Jahren. Und erstmals ist der Wunsch der Befragten nach Sicherheit höher als in den Vorgängerstudien.
Ein zentrales Problem bleibt. Vielen jungen Menschen fehlt das nötige Finanzwissen, um fundiert über die Altersvorsorge zu entscheiden. Nur 54% der Befragten wissen zum Beispiel, dass Investitionen in Einzelaktien riskanter sind als breit gestreute Fonds, oder dass hohe Renditen meist mit hohem Risiko verbunden sind. Auch über die gesetzliche Rentenversicherung sind die Jugendlichen schlecht informiert.
Aber immerhin wissen sie das, denn fast die Hälfte der Jugendlichen schätzt ihre Finanzkenntnisse allgemein als gering ein. Beim Thema Altersvorsorge trifft das sogar auf mehr als 2/3 zu. Gegen diese Wissenslücken wollen sie gerne was unternehmen. Sie fordern mehr Hilfe durch Bildungseinrichtungen. 87% wünschen sich Altersvorsorge als Teil eines eigenen Schulfachs, etwa im Rahmen von Wirtschaft und Finanzen. Außerdem möchten 91% Informationen zur Altersvorsorge in leicht verständlicher Sprache erhalten. Kleiner Aufruf an die Finanzindustrie.
Und nochmal, junge Leute, denn die Management- und Technologieberatung Bearing Point, Coach Minetto und die Versicherungsforum Leipzig haben sich unter Jungmaklern umgehört. Und dabei haben sie herausgefunden, woran es in der Zusammenarbeit mit Versicherungen hakt.
Am meisten stören Jungmakler die langen Wartezeiten. 85% gaben das in der Umfrage an. Außerdem nannten sie noch die folgenden, eher unschönen Punkte. Erstens, es dauert zu lange, bis Schadenfälle bearbeitet sind. Zweitens, es kommt zu Fehlern in der Abwicklung. Drittens, Maklerbetreuer sind nicht erreichbar. Viertens, Versicherer bieten keine innovativen Ansätze für ganzheitliche Produktberatung an, zum Beispiel Gamification. Und fünftens, die Produktanforderungen sind nicht auf den Markt ausgerichtet.
Das führt dazu, dass Jungmakler lieber mit Maklerpools zusammenarbeiten. Nur 8% arbeiten ausschließlich direkt mit Versicherungsgesellschaften. Und was könnte in der Praxis besser laufen? Hier sind wieder ein paar Punkte. Mit dem Datenaustausch mit Versicherern sind 65% der Befragten echt zufrieden. 39% berichten außerdem von Problemen, wenn es darum geht, Angebote zu erstellen. 30% haben auch Schwierigkeiten, Produktinformationen einzuholen. 29% nervt die Angebotszeichnung. Und 15% sind nicht mit den Prozessen von Versicherern zufrieden, wenn sie Marketingmaterialien und Kampagnen mit anfragen.
Umbruch beim Digitalversicherer GetSafe. Nach 3,5 Jahren gibt das Haus seine BaFin-Lizenz als Schaden- und Unfallversicherer wieder ab. Künftig will es als Assekurateur auftreten, also Risiken nicht mehr selbst tragen, sondern von anderen Versicherern übernehmen lassen. Bestehende Kundenverträge will es passend dazu auf andere Versicherer übertragen.
GetSafe will künftig mit führenden Risikoträgern zusammenarbeiten, dabei jedoch operativ unabhängig bleiben. Von der Produktgestaltung über die Policenverwaltung bis zur Schadensregulierung.
GetSafe-Gründer und Chef Christian Wiens erklärt dazu. Die eigene Lizenz hat uns geholfen, unsere Technologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufzubauen und als neuer Marktteilnehmer Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Für unser Ziel, die führende Versicherungsplattform für digitale Kunden über alle Sparten hinweg zu werden, ist der Weg über eigene Lizenzen zu langsam und weniger flexibel. Wir haben erkannt, dass der zentrale Mehrwert für uns und unsere Kunden in der Technologie und im breiten Angebot liegt.
Steigende Mieten, hohe Immobilienpreise und Mangel an Neubauten verschärfen die Lage auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der aktuellen R&V-Studie Die Ängste der Deutschen 2024 wider. 52% der Befragten befürchten, dass Wohnen in Deutschland unbezahlbar wird. Diese Sorge belegt Platz 3 im aktuellen Ängste-Ranking der R&V.
Im Gegensatz dazu ist die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz deutlich zurückgegangen. Nur 22% der Befragten machen sich diesbezüglich Gedanken. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Studie im Jahr 1992.
Die Angst vor unbezahlbarem Wohnraum betrifft Menschen in Ost- und Westdeutschland gleichermaßen. Im Westen äußerten 52% diese Sorge, im Osten 50%. Besonders ausgeprägt ist die Sorge vor zu hohen Wohnkosten in der Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen. 55% dieser Befragten geben an, sich davor zu fürchten. Bei den 14- bis 19-Jährigen liegt dieser Wert bei nur 40%.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende mit den schönen Temperaturen und kommen Sie gut in die neue Woche.